Ladies and gentlemen, welcome back to episode 101 this Health Resolution Podcast.
And let's heal this life on the street, yeah. The foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean.
Es gibt einige Dinge und Entwicklungen, die in den letzten Tagen passiert sind, die ich eigentlich gerne ausführlicher thematisieren würde, aber das werden wir irgendwie in einem Health Resolution Live oder in den nächsten Folgen irgendwie einbauen. Aus den verschiedenen Bereichen natürlich die Geschehnisse in Moskau, die man mal kurz thematisieren könnte. Aber vor allem auch eine Geschichte, über die ich in den letzten Tagen gestolpert bin, weil ich ja, wie die meisten von euch wissen, Fußball eigentlich kaum mehr verfolge, obwohl ich 13, 14 Jahre lang als Fußballprofi aktiv war. Aber bei meinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach sind Entwicklungen passiert, die eigentlich auch dem letzten Menschen zeigen sollten, was das eigentlich für ein Zirkus ist. Da wurde der Vorstand quasi neu benannt, nicht mal mehr gewählt, vor der Mitgliederversammlung, vor der Jahreshauptversammlung, wo die Mitglieder eigentlich darüber abstimmen können, wer da reinkommt, hat man den einfach bestimmt. Und dann hat Hannelore Kraft ihren Weg in das Präsidium dieses renommierten Fußballvereins gefunden. Was diese Frau da verloren hat, das können sich die Borussia-Fans oder die Fußballfans unter euch jetzt mal fragen. Ich weiß, dass da ganz viele wahrscheinlich amok gelaufen sind, weil sie natürlich als Fußballfans den DFB ablehnen und das politisierte Fußballgeschäft ablehnen, das Geld ablehnen. Da war ja vor kurzem die Diskussion, dass die Liga quasi von Investoren übernommen wird, was scheinbar jetzt abgewandt wurde, weil der Protest so groß war. Auf einmal sitzt Hannelore Kraft im Präsidium von Borussia Mönchengladbach. Das ist Slapstick und eigentlich nicht mehr zu überbieten. Und das war der Grund, warum ich eigentlich gesagt habe, obwohl ich das Spiel liebe, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Geschäft, weil das ist einfach nur ein Spiegel dieses Geschäfts, worum es wirklich in diesem Geschäft geht, wenn so eine Frau, die nichts mit Fußball zu tun hat, in so einem Club jetzt quasi im Vorstand ist, im Präsidium ist und da die Weichen stellen soll, da fehlen mir dann auch die Worte. Wer das nicht versteht, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen. Wir halten heute an der Tankstelle an mit unserem Auto, die einen mit einem Golf 3, die anderen mit einem Porsche Cayenne. Aber am Ende kommt oder zählt für beide, dass sie quasi den gleichen Preis zahlen müssen. Ja, wir machen heute mal für gefühlt 300 Euro den Tank voll, wenn wir voll tanken. Der LKW bringt uns vorm Winter Futter für die Heizung im Keller. Im Restaurant wird der Herd mit Gas betrieben, der uns dann das Rinderfilet brät. Wir füllen zähflüssiges Öl in unser Auto, damit die Ventile im Motor ordentlich öffnen und schließen, damit die sich bewegen können. Wir kauen Kaugummi, wir tragen synthetische T-Shirts oder nehmen wir regelmäßig Aspirin, das am Ende von Erdöl zusammengehalten wird. Die Abhängigkeit bzw. unser Kontakt mit fossilen Brennstoffen, im speziellen Erdöl, ist relativ groß. Viele haben sich da noch keine Gedanken drüber gemacht, viele von euch werden da im Thema drin sein, aber Erdöl ist etwas, das kommt in all den Bereichen vor. Das ist nur ein Teil der Bereiche, die ich gerade genannt habe. Und in all diesen Bereichen sind wir direkt mit diesem Rohstoff, beziehungsweise dann in T-Shirts, kein Rohstoff mehr, in Kontakt. In der ersten Folge, in der ersten Episode nach unserer 100. Jubiläumsfolge beleuchten wir heute als Einstieg, sage ich mal, ins Thema Energie und Klimawandel. Da werden mehrere Folgen zu folgen. Die fossilen Brennstoffe. Genauer einen fossilen Brennstoff, nämlich das Erdöl. Wo holen wir Erdöl her? Wie holen wir Erdöl dort her? Was ist eigentlich dieses rohe Erdöl? Wie ist das zusammengesetzt? Seit wann fördern wir das aus dem Boden? Seit wann holen wir das aus dem Boden an die Oberfläche? Wer besitzt eigentlich Erdöl? Und vor allem, wie entsteht Erdöl da, wo es dann am Ende entsteht, damit wir es fördern? Und zum Einstieg in das Thema würde ich gerne ein Plädoyer halten, um euch als Hörer eventuell zur Besinnung zu bringen. Sprechen wir erst einmal kurz über die Herkunft, wie es entsteht und warum es als fossiler Brennstoff deklariert wurde. Wenn wir uns jetzt den Spaten nehmen und ein bisschen Geduld und Kraft aufbringen, dann werden wir vielleicht schon so in einem halben Kilometer Tiefe auf eine relativ zähe goldgelbe Flüssigkeit stoßen, von der wir jetzt mittlerweile schon viel zu viel an die Erdoberfläche befördert haben und deswegen uns bzw. deswegen unser Klima und uns selbst sehr, sehr stark in Bedrängnis bringen. Das direkt vorneweg, das muss aufhören. Wir müssen aufhören damit, Erdöl in dieser Menge zu fördern, wenn wir eine Chance haben wollen, hier zu überleben. Es ist gut, dass wir Institute haben wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften, weil die uns die genauesten Zahlen liefern und uns vor Augen führen, wie kurz vor knapp wir da stehen. Die uns sagt, dass es weltweit 163 Milliarden Tonnen Erdöl gibt bzw. gab, von denen wir jährlich 4 Milliarden Tonnen fördern weltweit. Keine Fragen stellen, die Bundesanstalt für Geowissenschaften, die weiß das, weil das ist die Bundesanstalt für Geowissenschaft. Das sind Fachleute. Und da wir wissen, dass wir seit 1860 schon 151 Milliarden Tonnen ausgebeutet haben, sollte auch dem dümmsten Zuhörer hier klar sein, dass wir nur noch 12 Milliarden zur Verfügung haben. Und wenn die weg sind, frieren wir uns den Arsch ab, fahren überall mit dem Fahrrad hin, können auch bei dem seltenen Zustand Kopfschmerzen keine Aspirin mehr einwerfen und schon überhaupt gar kein Kaugummi mehr kauen auf dem Schulhof. Hinzu kommt, dass wir dann nackt durch die Gegend laufen, ohne die synthetische Erdölkleidung. Und wir können auch keine dieser wirksamen Gesichtscremes bei Douglas mehr kaufen. Wir müssen also, wenn wir das vermeiden wollen, weg von diesem fossilen Brennstoff, der zu unser aller Glück erstmal entstanden oder entstehen konnte, weil Dinosaurier, Fische und Plankton kompostiert wurde. Hin also zu alternativen Energien und Potenzen, die unser Leben retten könnten, wie zum Beispiel die Windkraft. Ich meine, es gibt doch so viele sinnvollere Alternativen zum Erdöl. Anstelle der herkömmlichen Textilien, könnte man zum Beispiel, also T-Shirts und Hosen und so weiter, könnte man zum Beispiel die Seide von Spinnennetzen nutzen. Für die Fortbewegung von großen Tankern, Frachtschiffen kann man 600 Quadratmeter große Drachen benutzen, mithilfe derer dann diese 50.000 Tonnen schweren Schiffe den Suezkanal entlang fliegen können. Und wenn wir mal in den Urlaub fliegen wollen, dann könnten wir auch ein Flugzeug nutzen, das mit Algenkerosin fliegt. Und wenn sich die letzte Minute für euch jetzt sinnig und plausibel angehört hat und ihr ernsthaft überlegt habt, auf die Straße zu gehen und mit so einem selbstbemalten Bettlaken für einen Energieausstieg zu demonstrieren, dann seid ihr im März 2024 woke und solltet dieses Programm hier schleunigst abschalten. Da ich allerdings hoffe, dass 99,9% von euch jetzt mal herzlich gelacht haben oder zumindest mal geschmunzelt haben, weiß ich, dass ihr hier richtig seid und wir nun wirklich ein Auge auf Erdöl als fossilen Brennstoff werfen können, um darüber zu sprechen, warum das ein mindestens genauso großer Schwachsinn ist wie die Erdkugel oder die Kuhmilch, um die Knochen zu stärken. Also, rewind, let's start it all over. Zurück ins Jahr 1859. Genauer zum 27. August 1859, alt als laut der Geschichtsbücher, ja, wir waren ja nicht dabei, keiner von uns war dabei, als ein Mann namens Edwin Drake in Titusville, Pennsylvania, im Osten der USA, im Auftrag von Henry Bissell, als erster Mensch Erdöl aus den Tiefen, warum ich jetzt stocke, werdet ihr gleich wissen, aus den Tiefen an die Erdoberfläche beförderte. Weil der hat das gemacht aus einer Tiefe von sage und schreibe 21,2, nee, nicht Kilometern, Metern. Ja, also war es doch der gute alte Spaten. In 21,2 Metern ist der in Titusville auf Öl gestoßen und hat es an die Oberfläche gebracht. Henry Bissell war ein Industrieller, der 5 Jahre vorher, bevor Drake die Förderung gestartet hat, die Pennsylvania Rock Oil gegründet hat. Und der dann Bock auf seine eigene Ölquelle bekommen hat. Ja, der hat den Edwin Drake engagiert und gesagt, pass auf, mein Freund, wir müssen jetzt irgendwie mal versuchen, dieses Erdöl direkt zu fördern, damit wir das quasi privatisieren können. Und Drake ist es dann gelungen, eine Technik zu entwickeln, das Öl in Bissells Auftrag an die Oberfläche zu holen. Das war Öl zu dieser Zeit, wurde eingesetzt, Öl in Beleuchtung, ja, als Öllampen, zumeist war das Kerosin, in Heizungen, zum Kochen, für Motoren in Fabriken, für den Transport, ja, Züge und Schiffe, Produktion von Reifen zum Beispiel später, Textilien und natürlich im Laufe der Jahre in der Medizin. Und rückblickend ist es immer wieder relativ verwunderlich, wie wenig Zeit am Ende doch von der ersten Förderung des Öls bis hin zum Beispiel zu ölbasierten Medikamenten vergangen ist. Wirklich so, als habe jemand im Vorhinein schon gewusst, dass Öl in Kürze relevant werden würde und wo und wie man das überall einsetzen kann, in welchen Bereichen. So ist es Hand in Hand gegangen über die Jahre von 1859, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Wie ein vorgezeichneter Weg. Und einer davon, der das wusste, ist jemand, den wir sicherlich schon relativ oft, insbesondere in Verbindung mit der Gründung der Pharmaindustrie, genannt und thematisiert haben und der ebenfalls, wie Bissell, 1859 als Industrieller startete und 1863 im Alter von 24, ja, grün hinter den Ohren noch, zusammen mit Maurice Clark und Samuel Andrews die Firma Andrews Clark & Co. gegründet hat. Der ist dann 1865 hingegangen und hat die beiden Clark-Brüder aus der Firma rausgekauft. Er hat sie rausgekauft und gesagt, komm, ab, raus hier. Und zwar für umgerechnet 1 Million, ja, auf heutige Werte bezogen. Obwohl das Geld natürlich logischerweise Jahr für Jahr in den letzten 160 Jahren an Wert verloren hat. Der Wert ist immer weiter gestiegen, aber der eigentliche Wert ist immer weiter gesunken. Also der ist dann hingegangen und gesagt, so Clark-Brüder, raus jetzt hier. Ich gebe euch 1 Million, wiederschauen. Wo der das Geld her hatte? Kein Spaß. Er hat bei seinem Vater einen Kredit aufgenommen. So sagen uns die relevanten Informationsquellen. Um dann 1867 mit Henry Flagler zu fusionieren, zu partnern, mit dem denen die Firma mit aufzunehmen. Und mit der Firma haben die eigentlich die größten Ölraffinerien in Ohio an der amerikanischen Ostküste betrieben. Und logisch war dann nur der Schritt, dass der 1870 hingegangen ist mit seinem Bruder William, die Standard Oil Company gegründet hat. Jetzt werden viele von euch schon wissen, über wen ich hier rede. Und mit dieser Standard Oil Company hat er in der Folge über 90% des kompletten Ölmarktes der USA kontrolliert. Die Rede ist von John Davison Rockefeller. Die Ölförderung, zu dieser Zeit, als das entstanden ist, als Rockefeller den kompletten Markt an sich gezogen hat, war logischerweise ebenso der Start für einen anderen, komplett neuen eigentlich, aber sehr lukrativen Businessbereich, der allein dadurch eine Goldgrube wurde, dass das Öl, was man jetzt gefördert hat aus den Tiefen, diesen 21 Metern, weil das natürlich von A nach B transportiert werden musste, weil Fördern allein bringt mir nichts, ich will das auch verkaufen, will das dahin bringen, wo das relevant ist, wo das dann in Kerzen und Lampen und so weiter abgefüllt werden kann, zum Beispiel. Und 1869, damit das möglich war, brauche ich halt, ich muss es auf die Schiene bringen, damals brauchte ich einen Zug, einen Dampflok. Und 1869, ein Jahr vor Gründung von Rockefeller Standard Oil Company, wurde in den USA die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke verlegt. Ja, transkontinental. Von Ost nach West durch die USA. Und logischerweise natürlich auch damals schon ohne jegliche Krümmungsberechnung, obwohl der Gesamthöhenunterschied über die Strecke von 3069 Kilometern zwischen Omaha und Sacramento, so lang war die Strecke, die ging von Omaha bis Sacramento nach Kalifornien, 3069 Kilometer. Der eigentliche Gesamthöhenunterschied, laut unserer Kugel, hätte damals schon 725,006 Kilometer betragen müssen. Müsste der eigentlich heute auch noch betragen, weil was soll sich geändert haben? Wenn es halt so wäre, dass die Erde eine Kugel ist, ist sie natürlich nicht. Nur nochmal vor Augen führen. Auf dieser Strecke müsste es eine Krümmung geben, einen Höhenunterschied von 725 Kilometern. Und auf der Strecke müsste ich aufgrund dieser 725 Kilometer Höhenunterschied mit meinen Schienen natürlich die Kurve berechnen. Ich kann die nicht einfach die ganze Zeit gerade legen, wird nicht funktionieren. Gibt's nicht, gab's nie, weil die Erde flach ist. Aber das Timing war mal wieder minutiös geplant. Heißt also, jetzt mit der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke. Heißt also, dass nicht nur der mit den meisten Raffinerien, Ölraffinerien, sondern der mit den meisten Dampfloks den Markt regiert, könnte man jetzt meinen. Aber Rockefeller war überhaupt nicht daran interessiert, an den Schienen oder den Dampfloks. Das Ganze lief viel subtiler ab. Das war so ein bisschen das BlackRock des 19. Jahrhunderts. Das, was heute BlackRock und Vanguard sind, hat er mit seinem Ölimperium und den Deals, die er mit den Eisenbahnern, mit den Schienenfirmen geschlossen hat, so ein bisschen repräsentiert. Übrigens BlackRock und Vanguard. Der CEO von Vanguard ist auch vor einigen Tagen mysteriöserweise zurückgetreten. Ein Black Swan Event ist ein Event am Finanzmarkt, was komplett unvorhergesehen ist und alles ins Wanken bringt, sagen wir mal so. Ein weiteres Black Swan Event, das aber perfekt in diesen Blitzaufstieg von Standard Oil und Rockefeller reinspielte, war die sogenannte Panic von 1873. Das war die erste große Finanzkrise. Und zum ersten Mal hat da der New York Stock Exchange, die Börse quasi, sofern sie damals schon existierte, sehr klein natürlich, hat gänzlich geschlossen. 1873, bumm, hat die Börse zugemacht. Der Trade wurde komplett ausgesetzt. Die Folge waren Massenpleiten und Massenarbeitslosigkeit in der Zeit. Da sollten noch einige weitere Folgen in den nächsten 160 Jahren bis heute. Für unseren Johnny Boy, John Rockefeller, war das natürlich perfekt. Der ist hingegangen mit seiner Company und hat die Konkurrenz jetzt einfach geschluckt. Ja, logischerweise Finanzkrise, Konkurrenz strauchelt, ist für einen Schnäppchenpreis zu haben. Und Rockefeller mit der Größe, mit seinem Imperium ist hingegangen und hat gesagt, okay, alles klar, danke. Immer mehr, in Anführungszeichen, Konkurrenz unter seinem Dach vereint. Und das zum Schnäppchenpreis. Die Vorgehensweise war nie anders. Ja, die war nie anders. Die war 1873 so, wie 2008 auch schon, bei der letzten großen Finanzkrise. Jetzt haben wir noch keine Finanzkrise, ne? Ist ja noch nichts passiert. Ist ja überhaupt nichts passiert in den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass eine Riesenfirma nach der anderen pleite geht. Medial tut man so, als wäre überhaupt nichts passiert. Obwohl diese in Anführungszeichen Krise jetzt schon viel, viel größer ist als die 2008. Aber die Vorgehensweise war immer gleich. Nehmen wir die Great Depression 1929. Genau das Gleiche. Ja, man ist hingegangen, hat den Zins, den Leitzins einfach erhöht. Menschen konnten ihre Kredite, die sie aufgenommen hatten, Jahre zuvor, weil es da so günstig war, zinstechnisch, konnten sie nicht mehr bezahlen. Massenpleiten, Finanzmarkt zusammengebrochen. Und dann gehe ich hin und monopolisiere immer mehr der Wirtschaft. So wie Rockefeller das gemacht hat, so hat man mit jeder Finanzkrise immer mehr Macht und Power und Geld auf weniger Leute konzentriert. So dass es heute BlackRock und Vanguard sind, die quasi alle großen, relevanten Unternehmen der Welt repräsentieren und den kompletten Markt im Hintergrund regieren, lenken und leiten. 1882 ist Rockefeller hingegangen und hat noch eine Firma namens South Improvement gegründet. Der hat quasi mit Standard Oil hat eine Holding gegründet. Ne, eine Holding, kann ich hingehen, Holding ist das Dach, darunter vereine ich mehrere GmbHs, aber es ist der gleiche Besitzer. Die South Improvement, die vordergründig einzig und allein eine Aufgabe hatte, nämlich die Schienenfirmen und die Ölraffinerien zusammenzubringen. Ich habe gerade gesagt, klar, die einen holen das Öl aus dem Boden, die anderen verlegen die Schienen und ich kann das Öl transportieren. Jetzt ist der Eingang mit der South Improvement und hat die beiden zusammengebracht. Und dafür hat er mit dieser South Improvement Company einen sogenannten Drawback-Scheme ins Leben gerufen. Nicht ins Leben gerufen, gestrickt, mit Hirn. Drawbacks sind eigentlich Hindernisse. Will heißen, dass Rockefeller sich eigentlich selber Hindernisse auferlegt hat, für die der dann von den Railroad Companies, von den Schienenfirmen belohnt wurde. Und in der Praxis sah das wie folgt aus. Der ist hingegangen und hat die Firmen, alle Firmen quasi, Ölfirmen, eigentlich die Ölfirmen, die Konkurrenz, er hat die unter das Dach der South Improvement gezwungen, weil er mit dieser South Improvement Firma für 1,50 Dollar pro Barrel Öl, ein Barrel Öl sind 159 Liter, weil er ein Barrel Öl für 1,50 Dollar über die Schiene schicken durfte. Er ist hingegangen und gesagt, so, wie viel muss ich jetzt hier zahlen? Für ein Barrel Öl 160 Liter, was gebe ich euch als Schienenfirma, als Betreiber dieses Eisenbahnnetzes? Okay, 1,50 Dollar. Alle anderen Ölraffinerien und Ölfirmen, die Öl bewegen wollten von A nach B über die Schiene, mussten 2 Dollar bezahlen. Was werden die Firmen also machen, die South Improvement Preise nicht bekommen? Logischerweise sich South Improvement anschließen, weil sonst bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Logisch. Heißt, das Volumen, das Rockefeller jetzt auch von fremden Firmen über die Schiene schickt, explodiert in diesem Moment exponentiell. Logisch. Ja, alle anderen Firmen sagen, oh Rockefeller, wir wollen auch deinen Preis. Okay, ich verschicke für euch euer Öl über die Schiene für 1,50. Weil wenn ihr das selber macht, müsst ihr 2 Dollar bezahlen. Also geht er hin, baut Bahnhöfe, Verladungsstationen und zusätzlich übernimmt er noch die Verantwortung für die Transporte, was natürlich normalerweise den Schienenfirmen obliegt. Er hat denen gesagt, ja komm, ich übernehme die Verantwortung für die Transporte, kein Problem. Der ist eigentlich hingegangen und hat diese Schienenfirmen überflüssig gemacht. Und deswegen, zurück jetzt zu diesem Drawback-Scheme, warum das gemacht wurde, deswegen hat er von denen zusätzlich zu den nur 1,50 Dollar pro Barrel Öl, die er bezahlen müsste, um das Öl über die Schiene zu schicken, hat er von denen noch weitere Zuschüsse bekommen. Sollte dann der Zuschuss oder sollten die Zuschüsse in Balance mit dem Investment von Rockefeller sein? Natürlich nicht. Nochmal, der gründet eine Firma, die einen niedrigen Transportpreis aushandelt, beziehungsweise zugesprochen bekommt. Natürlich muss man hier die Frage stellen, warum denn nur er mit seiner Firma? Warum war er denn derjenige, der diesen besonderen Preis bekommen hat? Der zahlt 25% weniger als alle anderen Firmen pro Barrel Öl. Heißt, jeder, der sich der South Improvement nicht anschließt, geht insolvent bzw. ist nicht mehr konkurrenzfähig. Weil am Ende des Tages logischerweise Rockefeller das Öl auch günstiger verkaufen konnte. Und welches Öl kauft man? Das, was 1,50 Dollar kostet oder das, was 2 Dollar kostet? Hm? Ja. Und auch die Firmen, die sich der South Improvement dann anschlossen, konnten nicht verhindern, weil es ja Kollateralschaden, das Ergebnis ist ja schon vorbestimmt, die konnten nicht verhindern, was dann unumgänglich war. Die komplette, die absolute Dominanz von Standard Oil am Ölmarkt. Weil Rockefeller nun für das Öl, für das geförderte Öl, der Konkurrenz Geld kassierte. Zusätzlich zum eigenen Volumen. Genial, könnte man jetzt aus kapitalistischem, unternehmerisch-ausbeuterischem Standard sagen. Es ist relativ offensichtlich, dass Rockefeller für diese Vorzüge ausgewählt wurde, um den kompletten Markt auf eine Firma, auf einen Menschen zu konzentrieren, um alles leicht lenken und verwalten zu können. Um dazu mal eine Größenordnung zu haben. 1882, mit der Gründung von South Improvement, hat Rockefeller 100.000 Menschen an 20.000 Ölquellen in den USA beschäftigt. Und der Standard Oil Trust, diese Holding Standard Oil, kontrollierte da bereits 90% des gesamten Öls der USA. Und als dann die Familie Vanderbilt, das ist so eine Familie der Eisenbahn, des Schienenimperiums, die hatten ein Schienenimperium, eine Familie, die eine Schienenfirma besessen hat. Als diese Familie Vanderbilt dann die Gebühren für den Transport auf der Schiene anheben wollte, ist Rockefeller einfach hingegangen und hat Pipelines gebaut. Und die meisten Gleisfirmen sind dann bankrott gegangen. Wieder mal, perfektes Timing. Die gehen hin und sagen, ja, okay, jetzt muss jemand mehr gezahlt werden. Das kann nicht sein, was der hier spielt. Da habe ich gesagt, okay, oh, jetzt sind ja gerade zufällig die ersten Pipelines gebaut worden. Dann mache ich das jetzt per Pipelines und schicke es durch Pipelines, nicht mehr über die Schiene. Und im Land der Verschwörungstheorien könnte man jetzt argumentieren, dass das Ganze eingefädelt war, um das Öl auf eben diese eine Familie zu konzentrieren. Nur, dass es, wie gesagt, dadurch wirklich zur Realität wurde und das natürlich keine Verschwörungstheorie ist. Rockefeller hat so den kompletten Ölmarkt kontrolliert. Verschwörung, ja, auf jeden Fall, aber wieder einmal nicht seitens der Verrückten, besser bekannt als der das Hirn benutzende Teil unserer Gesellschaft, sondern von der anderen Seite. Eine Verschwörung der anderen. Verschwörung gibt es nur von der anderen Seite. Deswegen wurde dieser Begriff geprägt und installiert. In der Folgezeit ist Standard Oil zu einem absoluten Holding-Labyrinth mutiert und hat dadurch den kompletten finanziellen Vorteil in sich hineingesogen. Die haben alles, Standard Oil hat alles durch diese Holding in sich eingesogen. Alles, was nicht Standard Oil hieß. Rockefeller hat alles, was an Konkurrenz da war, unter seinem Dach vereint. Und hat diesen Standard Oil Trust genau deswegen aufgelegt, 1882, mit Gründung der South Improvement. In der Zeit, jetzt muss es sich mal geben, in der Zeit hat Rockefeller in 4 Monaten 22 Konkurrenzbetriebe geschluckt. Einfach so, hopp, ihr gehört jetzt zu uns. Ein Mann, der allein das Öl kontrolliert. Ein Mann! Kurz zur Ruhe kommen und darüber mal nachdenken. Ein einziger Mann, der über 90% des gesamten Ölvorkommens in den Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert. Und dann erzählen Leute heute immer noch, ja, Rock, ja, ihr mit eurer Rockefeller-Verschwörung, was ist eine Familie, was soll schon? Ein Mann kontrolliert das komplette Öl. Mit dem Standard Oil Trust. Ein Trust, vollständige englische Bezeichnung Trust Company, ist ein vertraglich vereinbarter Zusammenschluss mehrerer Unternehmen. Ziel kann sein, dass ein Markt- oder ein Produktionsmonopol gebildet wird, um dadurch den Wettbewerb ausschalten zu können und somit die Preise festzusetzen. Diese Definition hat Rockefeller ernst genommen und hat es genauso umgesetzt. Weil damals bei der Gründung von diesem Trust haben 9 Gläubiger, Trustees genannt, ein Agreement, eine Einverständniserklärung unterzeichnet, die es Standard Oil möglich machte, Firmen zu kaufen, Firmen zu gründen, Firmen aufzulösen, Firmen zu fusionieren, Firmen wieder zu trennen. Diese Gläubiger repräsentierten, diese 9 Gläubiger, die das unterzeichnet haben, repräsentierten 40 Firmen. Was uns deutlich macht, was da absichtlich für ein undurchsichtiges Spinnennetz geformt wurde. Quasi komplett unverständlich, auch für die juristischen Abteilungen der USA, wenn die jetzt mal integer wären und ein Interesse daran gehabt hätten, das zu entwirren. You could argue its existence from its effects, but you could not prove it. Ida Tabel, ein Buch über die Standard Oil 1904. Ja, man konnte sagen, klar, man konnte zeigen, dass es die gibt, aber man konnte es nicht beweisen. So verwoben war das Ganze, diese Holding, und so undurchsichtig. Warum lässt man das zu? Warum ist das in der Form möglich? Ihr kennt die Antwort. Rockefeller war dazu ausgewählt, den Ölmarkt an sich zu reißen und den Ölmarkt zu besitzen, um dann später noch größeren Schaden mit der Rockefeller Foundation in die Wege zu leiten und uns alle zu vergiften. Medikamentieren natürlich, nicht vergiften, Quatsch. Der will uns eigentlich heilen. Und irgendwann wurde das dem einen oder anderen Mitstreiter, die es da noch gab, wurde das zu blöd. Und 10 Jahre später, in 1892, ordnete der Ohio Supreme Court, das höchste Gericht des Staates Ohio, an, dass der Standard Oil Trust sich auflösen müsse. Okay, vordergründig kommt die Justiz und sorgt wieder für Gerechtigkeit. Was macht man dann? Man wechselt die Stadt, nimmt eine kleine Umbenennung vor und macht so weiter wie vorher. Dampfkesseltheorie. In der Öffentlichkeit wird gesagt, so, jetzt nehmen wir uns den Rockefeller mal vor, das geht hier nicht. Okay, ordnet sich das Ganze ein bisschen neu in einer anderen Stadt und geht krasser weiter als vorher. Die Standard Oil Company war jetzt in New Jersey gemeldet und kam als eine komplette Holding daher. Gab es irgendwelche rechtlichen Folgen infolge des Supreme Court Urteils? Ich meine, für die Gründer des Trusts und deren vermeintlich kriminellen Machenschaften, weil deswegen hat man es ja aufgelöst, ne? Beziehungsweise deswegen hat man die Resolution erlassen, zu sagen, okay, die müssen sich auflösen. Das war ja kriminell, oder? Das war ja gegen das Gesetz. Gab es dafür Folgen? Nö. 1906, ein paar Jahre später, 14 Jahre später, wurde es dann ernst, da war es dann der Staat höchstpersönlich, der einen Lawsuit gegen die Standard Oil Company gebracht hat, um die öffentlich für alle ersichtlich vom Markt zu nehmen. Es war dann noch mehr Dampfkesseltheorie. Das Ergebnis war, dass die Standard Oil Company von Rockefeller sich 1911 offiziell auflösen musste. Und zwar wegen des Sherman Antitrust Acts, der 1890 erlassen wurde. Und zwar war das ein Act, um die großen Kartelle und Monopole zu stoppen. Das muss sehr, sehr entschlossen und integer gewesen sein, weil das funktioniert ja bis heute sensationell gut. Kartelle und Monopole haben wir ja quasi überhaupt nicht. Mit dieser Entscheidung 1911, dass die Company sich auflösen muss, war es aber dann wirklich um die Verantwortlichen dieser Company, Rockefeller, mit Namen geschehen. Und Rockefeller musste dann lebenslang ins Gefängnis und wurde zur Verantwortung gezogen. Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich ist auch da wieder nichts passiert. Im Gegenteil. Mit diesem Urteil, es gab keine Konsequenz für John Rockefeller. Weil Rockefeller ist dann hingegangen und hat ganz viele kleine neue Firmen kreiert. Zum Beispiel Chevron und ExxonMobil, die es heute auch noch gibt. Und das Ganze hat ihn reicher gemacht als vor dem Supreme Court Urteil, vor dem Urteil des höchsten Gerichtshofs, diesmal der USA, nicht nur des Staates Ohio. Innerhalb dieses Jahrzehnts, 1910 bis 1920, kletterte Rockefellers Wohlstand auf 400 Milliarden US-Dollar. Welch eine Bestrafung. Welch eine Bestrafung mit dem Urteil von 1911 und der Entscheidung, dass Standard Oil sich auflösen muss. Seltsam. Auch das, so wie heute ständig auch. Es gibt in dem Fall ein Urteil gegen die Standard Oil Company. Es wird berichtet, so, die müssen sich auflösen. Ja, wunderbar, Gott sei Dank, jetzt haben wir endlich Recht und Ordnung. Gar nichts passiert eigentlich im Hintergrund. Die Verantwortlichen werden nicht zur Verantwortung gezogen, weder finanziell noch mit Freiheitsstrafen. Der geht einfach hin und splittet sein Imperium in 40 Firmen, die jetzt den kompletten Ölmarkt bespielen. Ende. Die Öffentlichkeit uns mal wieder schön genatzt und wir sind wieder schön drauf reingefallen. Weil was glauben wir, welche Familie heute all diese Ölraffinerien und Benzinvertreiber besitzt? Hat Rockefeller Ausschreibungen gemacht und die alle verschenkt? Oder wer soll die wohl besitzen? Eine Firma wie ExxonMobil, die kennen wir hier in Deutschland wenig, aber die sind in den USA sehr, sehr groß. Da gibt's, werdet ihr, wenn ihr in den USA seid, 11:11 Uhr, kennt das Spiel, 11:11 Uhr. Wenn man es sieht, muss man es sagen. Firma wie ExxonMobil seht ihr in den USA sehr, sehr oft, Tankstellen von denen. Die macht einen Umsatz von 56 Milliarden im Jahr. Und dann kommen die Medienclowns und schreiben im gleichen Satz, Rivale Chevron, ja, ist eine andere Firma, Rivale Chevron machte 35 Milliarden Umsatz im Jahr. Rivale. Die Firmen haben den genau gleichen Besitzer, Ladies and Gentlemen. Die DAPG in Deutschland zum Beispiel gehört schon seit 1890, das war das Jahr, als der Sherman Act aufgelegt wurde. Das war 2 Jahre vor dem ersten Gerichtsurteil in Ohio. DAPG, die gehört schon seit 1890 zur ExxonMobil-Gruppe. Schon mal gehört, DAPG? Die Deutsch-Amerikanische Petroleumgruppe, die Rockefellers Ölimperium in Deutschland betreiben sollte, beziehungsweise betrieben hat, nach Deutschland gebracht hat. Die DAPG wurde dann später zu Esso. Kennt ihr Esso? Mit Sicherheit. In wessen Tasche fließt also das Geld, das wir bei Esso hinterlegen, wenn wir tanken? Halten wir uns nicht länger mit den Rockefellers auf. Obwohl es ein sehr interessantes Thema ist und es da noch einiges zu beleuchten gibt. Wir kennen die Geschichte, wie sie weitergegangen ist. Mit ihm als Philanthrop, seiner Rockefeller Foundation. Können wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge zu machen und die komplette Foundation mal beleuchten. Aber treten wir mal ein paar Schritte zurück und schauen uns jetzt mal das größere Bild der Ölideologie an. 1892 auf der Genfer Konvention. 1892 ist das Jahr des Gerichtsurteils in Ohio. 1892 auf der Genfer Konvention, die es ja bis heute noch gibt, wird ein Begriff von John Rockefeller geboren, den es auch bis heute noch gibt. Weil er halt eben von ihm vor 132 Jahren eingeführt wurde. Fossil Fuel. Fossiler Brennstoff. A hydrocarbon-based fuel. Ein Brennstoff, der auf Wasserstoff, Kohlenstoff basiert. Such as petroleum. ja, so einer wie Erdöl, Benzin, Coal, Kohle, or natural gas, oder natürliches Gas, derived from living matter of a previous geologic time. Abgebaut, entzogen von lebender Materie einer vorangegangenen geologischen Ära. Und jetzt schon mal vorweg, ja, das meinen die ernst. Diese Definition meinen die ernst, vollkommen ernst. Gewonnen aus Lebewesen eines anderen geologischen Zeitalters. Hydrogen, Wasserstoff, Carbon, Kohlenstoff. Der dritte im Bunde wäre Oxygen, Sauerstoff. Das sind die drei Stoffe, auf denen alles Leben beruht. Wir auch, Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff. Alles in unserem Körper wird von den dreien gebildet. Ja, wir haben schon oft über pH gesprochen. Potential of Hydrogen, Wasserstoffpotenzial. Ladungen, Ionenladungen, negativ oder positiv. Darauf beläuft, danach bemisst sich dann der pH-Wert. Ja, Kohlenstoff kennen wir unter. Zum Beispiel CO2, Kohlenstoffdioxid, den Kohlenstoff, den wir abatmen. Sauerstoff, den wir aufnehmen, damit unsere Zellen funktionieren können, damit unser Blut fließt. Und im Falle der fossilen Brennstoffe heißt es, dass sie sich aus der ehemals lebendigen Masse einer vorherigen geologischen Zeit gebildet haben, dass sie daher stammen. Kein Spaß. Wie viele dieser Bettlaken-Demonstranten sind sich über diese Definition wohl bewusst? Wenn wir einfach mal hingehen bei so einer Demo wieder und fragen, okay, pass mal auf, wie wird Erdöl gebildet? Woraus setzt sich das zusammen? Woher kommt das? Wie hat sich das gebildet? Und wie viele von 100 Menschen würden mit dem Wissen, wenn die das hätten, noch sagen, dass die die Geschichte glauben? Gucken wir mal ein bisschen genauer auf die Bildung von diesem Erdöl. Und immer im Hinterkopf, Edwin Drake, 1859, Pennsylvania, USA, aus 21,2 Metern Tiefe. Heute fördern wir Erdöl aus anderen Tiefen. Logischerweise, weil wir das andere aus den geringen Tiefen schon alles aufgebraucht haben. Gibt nichts mehr, so sagen die uns das. Weg ist weg. Auf weltweit 43.000 bekannten Ölfeldern wird das Erdöl aus einer Tiefe von 500 Metern bis 3000 Metern, 3 Kilometern, an die Oberfläche gebracht. Weil es eine gewisse Temperatur voraussetzt, damit sich das Öl in der Tiefe der Erde dort in 3 Kilometern überhaupt bilden kann. Und zwar genauer 60 bis 150 Grad. Welche Frage kommt uns da als kritischer Hörer überhaupt direkt mal in den Sinn? Wenn man jetzt die letzten 43 Minuten hier zugehört hat. Aus welcher Tiefe hat Edwin Drake das 1859 an die Oberfläche geholt? Heißt, damals war die Erde in 20 oder in 21,2 Metern Tiefe mindestens 60 Grad heiß, Fragezeichen. Muss ja wohl so gewesen sein. Weil wenn die Wissenschaft es uns so sagt, dass ich die Temperaturen brauche, damit sich das bildet, muss in einer Tiefe von 21,2 Metern damals diese Temperatur geherrscht haben. Entweder 60 oder 150 Grad. Weil sonst hätte in dieser Tiefe kein Erdöl existieren dürfen. Ein Drittel der Erdölförderung weltweit erfolgt dabei offshore. Offshore heißt weg von der Küste, heißt im Meer. Und das, obwohl sich angeblich nur 22% der Erdölreserven unter den Meeren befindet. Wer untersucht und bestimmt das eigentlich? Das sind die Institutionen, die über die seismische Gerätschaft verfügen, um zu bestimmen dann, wo es Erdöl gibt und wo nicht. Können wir nicht selber machen. Wir haben selber kein seismisches Gerät und können mal checken, oh, da könnte Erdöl liegen unter unseren Füßen. Besteht also die Möglichkeit, dass sie uns Ölvorkommen verschweigen? Was ist eigentlich, wenn es zum Beispiel... Schon mal darüber nachgedacht, wenn wir Öl haben, nur Saudi-Arabien und Russland und Venezuela und was ist eigentlich, wenn es große Ölfelder zum Beispiel unter Deutschland gibt? Warum der Aufwand im Meer und die Kosten, wenn gut 78% des Erdöls an Land liegt. Was soll das? Mal für die Statistik. Das größte Ölfeld soll das Ghawar-Feld in Saudi-Arabien sein. Das produziert täglich, festhalten, täglich über 7 Millionen Barrel. 7 Millionen mal 160 Liter. Viel Spaß beim Ausrechnen. Weit über 700 Millionen Liter. Geisteskrank. Allein mal kurz sinken lassen. Bestellt euch mal kurz 700 Millionen Liter vor. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende, Jahrmillionen gebildet und hat sich da angelagert, sodass wir das fördern können aus 3 Kilometern Tiefe. Diese Mengen an Erdöl. Okay. Dann haben wir noch den Iran mit Riesenölvorkommen, Saudi-Arabien, Russland, Kasachstan, Venezuela, die Alaska, USA. Aber das nur nebenbei. Wir schauen uns jetzt mal die natürliche Bildung von rohem Erdöl gemäß der studierten Wissenschaft an. Weil wenn wir uns das anschauen, müssen wir über nichts mehr reden. Fische, Plankton und Pflanzen leben im Meer. Ja? Irgendwann leben Fisch, Plankton und Pflanze nicht mehr und sterben und sinken auf den Meeresboden. Im Falle der Pflanzen sind die meisten schon auf dem Meeresboden. Da werden die dann Stück für Stück, weil die jetzt auf dem Meeresboden liegen, wenn der Fisch jetzt nicht von einem Delfin oder von einem Hai oder von einem größeren Fisch gefressen wird, dort werden die dann Stück für Stück von Sand und Ablagerungen bedeckt, die sogenannten Sedimente, und sinken dann quasi immer Zentimeter für Zentimeter weiter in den Boden. Da frage ich mich dann auch, okay, wenn das immer so funktioniert, dann muss ja quasi der Erdboden muss ja immer höher steigen in Richtung Wasseroberfläche, oder? Wenn das so funktioniert. Das muss ja dann ständig ablaufen. Das heißt, die Tiefe des Meeres muss ja abnehmen, oder? Sei denn, ich habe von irgendwo einen Zufluss, wo neues Wasser reinkommt. Und das ist nicht das Regenwasser, das garantiere ich euch. Dadurch, durch diese Sedimente, die sich über den Fisch jetzt legen, steigt der Druck auf das verstorbene organische Material, das ja aus Wasserstoff und Kohlenstoff besteht. Sauerstoff haben wir im toten Fisch logischerweise weniger und im Boden auch fast nicht. Hinzu kommt jetzt die hohe Temperatur im Meeresgrund, in denen die Organismen ja jetzt immer mehr absinken. Auch hier, wie weit muss so ein Organismus absinken, damit die Temperatur da steigt? Also 2 Meter, 1,5 Meter unter Meeresboden wird bei einer Umgebungstemperatur von, was weiß ich, 5 Grad im Meer ja wohl keine Temperatur von 60 Grad herrschen, oder? Natürlich nicht. Das heißt, wie weit müssen die runtersinken? Und wo sammeln die sich dann alle? Sammelt sich das dann überall, das organische Material? Und hat dann eine hohe Temperatur und dann wird Öl draus. Aus genau dieser organischen Masse, wir sind jetzt immer noch bei der wissenschaftlichen Definition. Ja? Die Wissenschaft erklärt uns das so. Das denke ich mir nicht aus. Könnt ihr nachschauen. Aus dieser organischen Masse, aus Fisch, aus Plankton, aus Pflanzen, bildet sich jetzt unter Druck, ja, im Erdboden, Umgebungsdruck, unter einer gewissen Temperatur, und unter der Abwesenheit von Sauerstoff Erdöl. Und laut unseren Freunden der Wissenschaft läuft das alles genauso seit Millionen von Jahren ab. Es formte sich also über Millionen von Jahren Erdöl. Ja, so lange dauert das. Millionen von Jahren braucht man, bis sich ein Tropfen Erdöl gebildet hat. Eben aus diesem Plankton, das durch den Druck durch die Erdschichten und den Fels da unten bis dahin aufgestiegen ist, wo das nicht mehr weiter konnte. Da frage ich mich, okay, wie tief ist denn das vorher abgesunken, dass das Öl dann wieder aufsteigen konnte, bis dahin, wo es nicht mehr weitergeht? Und wo soll das sein, wo es nicht mehr weitergeht? Was soll das sein? Vorher kann es aufsteigen durch Hohlräume und so weiter und dann kommt eine Erdschicht und da ist Ende. Im Falle von Edwin Drake bis 21,2 Meter unter die Erdoberfläche. Ja, und das sind jetzt die Ölfelder, die wir seit 1859 zur Verfügung haben. Das ist die Definition der Wissenschaft. Wasserstoff, Kohlenstoff, Druck, Temperatur und die Abwesenheit von Sauerstoff. Und logischerweise sind diese Ölfelder laut der Wissenschaft endlich. Wenn wir alles gefördert haben, alles rausgeholt haben, wenn wir die Erde ausgesogen haben, dann ist das Erdöl für uns Fucikato. Ein Fossil Fuel, ein fossiler Brennstoff. Mehr ist es nicht. So erklären sie die Erdölbildung. Für alle die, die das noch nie gehört haben, wie geht's euch damit jetzt? Unterscheidet sich die Geschichte von anderen Märchen, die uns seit Jahren und Jahrzehnten präsentieren, die wir ja schon viele thematisiert haben, inhaltlich schon, systematisch aber nicht. Das ist wirklich einfach nur lächerlich. Lächerlich, dass wir einen solchen Unsinn glauben und geglaubt haben, ohne das wirklich mal bewusst zu prüfen mit dem Hirn, das der Schöpfer uns mit auf den Weg gegeben hat. Angenommen, Erdöl würde sich auf diese Art und Weise formen. Wie in Gottes Namen sollte das dann endlich sein? Das wäre ein unendlicher, unaufhörlicher Prozess, der tagtäglich ablaufen muss. Tag für Tag müssten sich weltweit neue Ölfelder formen, denn der Prozess würde ja Tag für Tag ganz normal weiter ablaufen. Der Fisch, der am 11.03.2024 zu einem Tropfen Öl wurde, weil er 2500 vor Christus gestorben ist, bringt uns genauso neues Öl wie die Plankton-Familie, die 2499 vor Christus gestorben ist und am 12.03.24 zu Öl wurde, oder nicht? Wie soll denn der Prozess jemals aufhören? Organische Masse gibt es doch immer. Organische Masse, die stirbt, gibt es auch immer. Im Meer auch immer. Und gemäß dieser Theorie, wie ist es dann also bitte möglich gewesen, dass oder was Edwin Drake 1859 in Titusville gemacht hat? Wo ist da das Meer? Wo ist die organische Masse? Wie ist es möglich, dass das Öl da bis 21 Meter unter die Oberfläche aufgestiegen ist, nachdem sich das vielleicht in einem Kilometer Tiefe geformt hat? Wer in Gottes Namen soll zeigen, dass die Bildung von Erdöl Millionen von Jahren dauert? Kommt uns das bekannt vor? Urknalltheorie, schon mal gehört? Ist es vielleicht möglich, dass sich Erdöl ganz anders bildet und es sich ständig erneuert rund um die Uhr? Was es ja eigentlich gemäß deren Theorie auch macht, aber irgendwie hat es nur für die letzten Jahrmillionen gegolten, jetzt nicht mehr. Jetzt funktioniert es nicht mehr, jetzt stirbt keine organische Masse mehr, jetzt sinkt es nicht mehr in den Boden, die organische Masse, jetzt existiert da kein Druck und keine Temperatur mehr und jetzt wird da kein Erdöl mehr gebildet. Übrigens ist ganz witzig und interessant, das verhält sich mit dem rohen Öl aus dem Boden eigentlich genauso wie mit der Nahrungsmittelindustrie. Dieses rohe Erdöl wird raffiniert. Ölraffinerien. Es wird industrialisiert. Genau wie eine Zuckerrübe oder ein Weizenkorn, mit denen die uns krank machen. Das ist eine ganz interessante Parallele. Ölraffinerie, raffinierter Zucker oder raffiniertes Speisesalz. Industriell behandelt. Diese veredelten Produkte, das nennen die wirklich so. Das sind alles keine Zufälle, das ist alles Programmierung, ja, Hirnprogrammierung. Diese veredelten Produkte, Kochsalz, wow, wie edel. Weißer Zucker, richtig edel. Das wurde wirklich so eingeführt. Wenn ihr noch Opa und Oma habt, oder vielleicht auch eure Eltern, wenn die schon älter sind, die können euch das sagen. Das war ein Privileg, Industriezucker zu haben zu Hause. Aber hallo, wenn man sich den leisten konnte. Ja, wenn man Kaffeekuchen machen konnte und so weiter, das war eine Sensation. Diese veredelten Produkte, die brauchte man, um zum Beispiel 1876 den erfundenen Ottomotor beziehungsweise den 1892 erfundenen Dieselmotor ans Laufen zu bringen. Nochmal. Sensationelles Timing in dieser ganzen Ölförderungstirade. Genau parallel dazu, zu Rockefellers Imperium, werden die Motoren entwickelt, die diese Produkte benötigen. Bei der Raffination, wie ist eigentlich der Nomen davon? Auf jeden Fall werden per Destillation werden verschieden schwere Bestandteile aus dem Öl isoliert und dann so für Benzin oder Diesel oder auch Heizöl hergestellt. Alles Konzentrate. Genauso wie weißer Zucker. Bei weißem Zucker nehme ich eine Zuckerrübe und koche die ein, dann kristallisiere ich das immer weiter, bis am Ende nur noch ein weißes Zuckerkristall übrig bleibt, was wir uns reinschmeißen, mit dem wir uns krank machen. Und dann gucken wir uns an und sagen, ja, ist ein Bakterium in mich reingeflogen. Nee, mit dem Zucker hat das nichts zu tun. Warum der Titel Fossil Fuel seit 1892, seit der Genfer Konvention? Logischerweise, damit sie uns die Geschichte der Endlichkeit des Öls füttern können. Und damit die uns die Kohle aus der Tasche ziehen können, wie die lustig sind. Stimmt nicht? Ja, und wie das stimmt. Und schon 1860, wie eben schon gesagt, wird es die gleiche Taktik wie 150 Jahre später. 1862, ja, 3 Jahre nachdem Rockefeller sein erstes kleines Unternehmen mit Andrews und Clark gegründet hat, kostet der Barrel, die 160 Liter, kosten 35 Cent. War ganz witzig. Denkt euch das mal auf heute hoch. Wenn 160 Liter an der Tankstelle 35 Cent kosten würde, da hätten wir gar keine Einheit, dafür hätten wir gar keine Münze, das zu bezahlen. Das wäre so wenig, das können wir gar nicht bezahlen. Müssten wir mal 1 Cent abgeben und sagen, okay, der Rest ist Trinkgeld. 1862 kostet der Barrel 35 Cent. 3 Jahre später, im Civil War in den USA, im Bürgerkrieg, kostet der 13,75 Dollar. Kommt uns bekannt vor? Kommt uns das bekannt vor? 13,75 Dollar. 3 Jahre später. Vorher 35 Cent. 2001, vor den Geschehnissen in New York City, in Manhattan, liegt der Barrelpreis bei 21 Dollar. Das ist interessant, ne? Gar nicht so, der Unterschied gar nicht so krass. Vom Civil War mit 13,75 bis hin 2001, 21 Dollar. Genau 7 Jahre später, 7 Jahre, in 2008, liegt der bei 94 Dollar. Mehr als vervierfacht. Zwischen dem Benzinpreis in Deutschland 1972 und heute liegen fast 1,60 Euro pro Liter. Jetzt reden wir nicht mehr pro 160 Liter, sondern pro Liter. Und diese 1,77 Euro pro Liter für Benzin bilden sich aus dem Einkaufspreis von 70,2 Cent, die gehen an die Rockefellers, der Einkaufspreis vom Rohöl, den Kosten inklusive Gewinn von 12 Cent und Steuern von 93,8 Cent. 93,8 Cent von diesen 1,77 Euro pro Liter Benzin. Das sind 53% der Kohle, die wir für das Benzin, für den Liter Benzin hinlegen. Diese 93,8 Cent stecken wir der Rothschild-Familie direkt in deren hässlichen Hals. Weil die das Steuersystem sind, weil die die Zentralbanken besitzen und weil die mit den Warburgs und auch den Rockefellers die Federal Reserve gegründet haben 1913, die das Geld in Umlauf bringen. 53% dieser 1,77 Euro pro Liter, 53% entfallen auf Steuern. Und wir sind immer noch nicht an der Stelle, an der die Tankstellen brennen. Weil brennen würden die wahrscheinlich relativ gut. Vergesst das. Vergesst das mit der Gewalt und Tankstellen brennen zu lassen. Es gibt einfachere Wege, deren Geldsystem zu beenden. Wenn wir hingehen und 85% unseres Geldes von der Bank nehmen, dann wäre das Thema erledigt. Wenn es viele Menschen verstehen würden und das machen würden, dann wäre bye-bye. Aber wir sind so einfache, so faule Lebewesen geworden, mit denen man einfach machen kann, was man will. Wir sind wie so Knetfiguren. Knetfiguren, Play-Doh, Spielknete, die die Sklaventreiber formen und verformen, so wie die das brauchen. Ja, das sieht man wieder so klassisch daran. Zwischen 1860 und 2024 gibt es keinen Unterschied. Nur die Menge des Geldes ist anders, nur die Bereiche sind anders. Damals waren es die Eisenbahnen und das Erdöl in der Förderung. Heute läuft es nur äußerlich ein bisschen anders ab, aber die Mechanismen dahinter sind genau gleich. Aber jetzt ist Schluss, ein für alle Mal ist jetzt Schluss. Saudi Aramco ist das größte, die größte Raffinerie weltweit. Die setzen jährlich 2291 Milliarden Dollar um. 2291 Milliarden Dollar. Und wir gucken, dass wir ausreichend Cent zusammenkratzen, damit wir unsere Wohnung heizen können. Gleichzeitig sind das die gleichen Menschen, die uns was von Welthunger erzählen, um den wir uns aber kümmern müssen und mit dem wir uns mit unseren Spenden dafür einsetzen müssen, dass dieser Zustand nicht mehr herrscht. Die erzählen ihre Geschichten bezüglich Endlichkeit des Öls und heben diesen Pharisäer-Moralapostelfinger und streichen sich gleichzeitig mit jedem Auto, was an der Tankstelle aktuell hält, 53% pro Liter des Benzins ein. 53% Steuern. Wer profitiert also von den Preiserhöhungen, wenn man aufhört, Erdöl oder Gas aus Russland einzukaufen? Dann hat man ja gemacht, der böse Russe, jetzt kaufen wir nichts mehr ein. Pro Liter 1,77 Euro. Wer profitiert von diesen Preiserhöhungen, wenn 53% des Liters auf Steuern entfallen? Und wer leidet darunter? Und dabei immer im Hinterkopf behalten, wofür diese Steuern da sind. Das ist nämlich das Aberwitzige. Um Schulden an die zurückzubezahlen, die den Dollar, generell das Geld, in Umlauf gebracht und uns geliehen haben. Dafür zahlen wir ja schon an die zurück. Jedes Land, jede Stadt, jeder Mensch. Deswegen gibt es Zinsen und Steuern. Wir zahlen das Geld an die Fed zurück, das die Fed in Umlauf gebracht hat, plus Zinsen. Nochmal, wenn die Fed hingeht und sagt, hier Deutschland 500 Milliarden, dann zahlt Deutschland 1500 Milliarden zurück. Und wer zahlt das? Wer stemmt das? Wir. Das ist der Grund dafür. Es ist nur ein Beispiel, warum 53% des Liters Benzin auf Steuern entfallen. Sie leihen uns das Geld, mit dem wir dann 53% pro Liter Benzin an die zurückbezahlen. Die Fed im B-Sitz der Privatfamilien. Wie gesagt, kann die Namen nicht oft genug sagen. Die Rothschilds, die Warburgs, die Rockefellers. Übrigens ist es reiner Zufall, dass die alle in Anführungszeichen jüdischen Ursprungs sind. Das ist reiner Zufall. Wer da noch Lücken hat auf diesem Gebiet, bitte die Geld-stinkt-nicht-Episode nochmal anhören. Ihr könnt euch auch was anderes anhören. Andere, da gibt es genügend Leute und Videos, die das alles gut aufgearbeitet haben. Da sind genügend Videos im Umlauf und Informationen, um das zu verstehen. Aber ich glaube, diese Geld-stinkt-nicht-Episode hat jemand ganz gut aufgebaut und relativ gut und verständlich erklärt. Nochmal anhören oder auch noch einmal anhören und dann nochmal und nochmal hören. Und wer das nicht glaubt, recherchiert selber, schaut selbst genau hin. Es gibt, wie gesagt, heute unzählige Informationen dazu. Oder wir können uns auch dazu entscheiden, immer weiter in unserer Traumwelt zu leben. Denn the choice to know will be yours. Ja, die Wahl ist zu wissen, wird deine sein. Wir entscheiden, ob wir Dinge wissen oder ob wir weiter in unserer Unwissenheit leben wollen. Erdöl ist abiotisch, heißt, es sind keine Lebewesen beteiligt. Das entsteht nicht aus verstorbenen Fischen, aus Plankton oder auch aus Dinosauriern. Es erneuert sich immer und immer wieder aufs Neue. Was wir heute fördern, mal zur Endlichkeit, stellen circa 15% der Mengen dar, die jährlich neu unter diesem flachen Plateau gebildet werden. Zieht das eigentlich auch jemand in Betracht? Zieht jemand die Ölfelder in Betracht, die neu entdeckt werden? Weil dann gewinnen wir ja wieder ein paar Jahre, ne, in der Endlichkeit. Weil wie werden die dann mit der bald ist's Öl alle Prognose genau verrechnet? Wie soll das funktionieren? Oder zum Beispiel die Berichte über trockengelaufene Ölfelder in Russland, die jetzt nach einigen Jahren der Ruhe wieder Öl führen. Jetzt fragt aber bitte nicht, warum das nicht berichtet wird.
Ja, aber warum berichten die das denn nicht? Warum?
Heißt das jetzt, dass wir das Öl generell überhaupt fördern und nutzen sollten? Nö, wenn er mich fragt, nicht. Weil wir können sicher sein, dass das Öl da, wo das ist, einen Sinn hat. Stechen wir uns in die Adern und lassen uns ausbluten? Immer dran denken, wie im Kleinen, so im Großen. Wie in unserem Körper, so ist es auch auf der großen Bühne. Genau wie wir in unserem Körper zu Hause sind, so ist die Erde ein riesiger Körper und Organismus, der in seinen arteriellen und venösen Gefäßen Blut führt. Habt ihr mal, im Flugzeug sieht man das manchmal schön. Flussläufe und so weiter. Schaut euch das mal an, wie sehr das an Adern erinnert. Wie sehr das an unser arterielles oder venöses System erinnert. Jetzt gehen wir hin und sagen, so in 3 Kilometern Tiefe, bupp, stechen wir rein, holen uns Erdöl. Sorry. Ich habe das zuletzt noch bei einer Walnuss gedacht. Eine Walnuss aufgemacht, so schön halbiert. Kennt ihr das, wenn genau die Hälfte oben abgeht, das Dach abgeht und dann steckt die schön da drin? Und dann habe ich gedacht, wow, kann irgendetwas der Ansicht unseres Hirns von oben krasser ähneln als diese Walnuss? Das ist genau gleich. Und davon gibt es zig Beispiele. Wie im Kleinen, so im Großen. Und wenn wir jetzt wüssten, wo wir hier leben und wie das alles aufgebaut ist, bräuchten wir kein Erdöl zum Heizen oder für Autos und Flugzeuge. Und schon gar nicht bräuchten wir irgendwelche T-Shirts aus Plastik und Erdöl. Und schon gar nicht bräuchten wir irgendwelche Erdölcremes, die wir uns auf unsere Gesichtshaut schmieren. Wir würden hingehen und dieses endlose elektromagnetische Feld der göttlichen Schöpfung anzapfen. Wie viele es nennen, den Äther. Ich kann den Begriff aber eigentlich nicht mehr hören, weil der so inflationär und dämlich benutzt wird. Es ist ein endloses elektromagnetisches Feld, was dieses System hier göttlich, ganz natürlich in sich trägt. Das zerstört niemand. Das bringt niemand von hier weg, weil hier eine Kuppel drüber ist. Mit dem Firmament. Das bleibt immer elektromagnetisch geladen. Und das kann man sich auf eine positive Art und Weise zu Nutzen machen und auf eine negative. Positiv wäre, wie Nikola Tesla uns das gezeigt hat, den Äther, nennen ihn jetzt mal so, anzuzapfen und für uns Energie zu generieren. Strom zu generieren. Der Strom ist hier in der Luft. Wir brauchen nur die Gerätschaft. Jeder Einzelne, wenn wir das Wissen hätten, könnte sich ein kleines Gerät bauen und es anzapfen. Und einspeisen. Endlicher Strom ist genauso ein Schwachsinn wie endliches Erdöl. Bei Strom haben die das genau gemacht wie bei Erdöl. Sie haben gesagt, Strom ist endlich. Müssen wir immer wieder neu generieren und ihr könnt ihn dann von uns kaufen. Diese Spinner. Aber das ist ein Thema für eine der nächsten Episoden. Wir werden in der nächsten Zeit immer mal wieder so Klima-Episoden machen. Weil es einfach sehr, 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 sehr interessant ist. Und diese Spannung hier kann ich auch negativ nutzen. Ich kann diese Kuppel hier, den Raum hier aufladen. Ich kann die Spannung manipulieren, wenn ich die dementsprechend große Gerätschaft habe. Und die haben die seit Jahren gehabt. Und wenn ich die Atmosphäre hier energetisch manipuliere und auflade in eine gewisse Richtung wie eine Batterie, dann erfolgt auch logischerweise nach der Aufladung was? Eine Entladung. Und dann sind wir ganz schnell im Bereich von Naturkatastrophen, Unwettern, Erdbeben. Feuer nicht. Feuer ist immer, ist viel, viel einfacher. Da brauche ich nichts aufladen. Da gibt es die Directed Energy Weapons für. Da mache ich pop und dann brennt's. Zuletzt auf Hawaii gesehen, Lahaina. Wie es funktioniert, haben Gott sei Dank einige Leute per Video eingefangen, wie eine Directed Energy Weapon eingesetzt wurde, um alles in ganz punktuell in Brand zu stecken und zu zerstören. Aber das war eine der nächsten Episoden. Thema Harp, Wettermanipulation, die sogenannten DEWs, Directed Energy Weapons, sehr, sehr interessantes Thema. Erdöl ist nicht endlich, wird nicht endlich sein, wird nie endlich sein, bildet sich immer wieder neu. Es ist alles von vorne bis hinten eine Verarschung. Die Endlichkeit des Erdöls und der Preis, den wir jetzt gerade für Erdöl zahlen, ist noch die absolut größte Verarschung. Also fahren wir besser mit dem Fahrrad. Das Interessante ist, daran können wir nichts ändern. Wir können nicht hingehen und sagen, nö, ich tanke jetzt nicht, weil ich nicht das Auto benutzen will. Ja, wir sind aber darauf angewiesen, größtenteils. Es gibt eine Möglichkeit, das ganze Ding, was jetzt hier gerade läuft, ein bisschen abzukürzen und schneller zum Ende zu kommen. Und das ist, das Geld von da zu nehmen, wo es klassischerweise liegt. Und dann war's. Arrivederci. www.healthresolution.de Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Das Rezeptbuch ist online. Haben sich viele Leute angemeldet. Das freut mich sehr. In den nächsten 10 Tagen gehen die neuen Rezepte für April raus. Ostermonat. Interessanter Monat übrigens. Müssen wir auch noch thematisieren. Die Zeitlinien. Unser Kalender. Weil es ganz interessant, es gibt so Kulturen, die legen Neujahr in den April. Und da liegt Neujahr meiner Meinung nach. Der April wäre der erste Monat der Zeitrechnung. Aber auch das für eine andere Folge. Ja, schön, dass wir uns wieder gehört haben. Wer Fragen hat, tobias.levels@healthresolution.de. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder mit einer neuen Folge. One love. And I'm out. And many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound like a preachy thing, but maybe I can reach these teams. Look, look, no soda, no white foods, the right moves. I might lose, now I ain't looking to fight dudes.